Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mein Name ist Patricia Holland-Moritz. Ich lese jetzt gleich den Beginn des Romans Kasbergen. Kasbergen ist eine erfundene Gegend, die aber einen sehr realen Hintergrund hat, und zwar den Kasberg in der Stadt, damals Karl-Marx-Stadt, zur Handlung des Buches, und heute heißt die Stadt Chemnitz meine Heimatstadt. Und aus der Erfahrung heraus, was mir Leute seit dem Erscheinen dieses Buches im März letzten Jahres gespiegelt haben, ist, ja, es ist Balsam auf die Seele der Sachsen, der Ex-Karl-Marx-Städter, jetzt Chemnitzer. Ich kann das nicht beurteilen. Es war einfach mein Wunsch, dass dies geschehen möge, während ich das Buch geschrieben habe. Und dass es nun so eingetreten ist, freut mich tatsächlich sehr. Ich beginne am Anfang, lese auch nicht sonderlich lange, aber ich gebe Ihnen und euch damit vielleicht einen kleinen Einblick in die Gegend, von der ich rede, und vor allem in die skurrilen Leute, die die Protagonisten und Protagonistinnen dieses Romans sind. Durch Kasbergen liefen allerlei wunderliche Leute. Wunderliche Leute waren alte Menschen. Vor allem bei Frauen war zu sehen, wie wunderlich sie waren. Und alle fragten sich, und doch war es allen egal, warum sie so waren. Die wunderlichen Frauen von Kasbergen waren das Piepsrosel, die Rückwärts-Elli und die Schwungrad-Lene. Piepsrosel hieß so, weil sie einen Pieps hatte. Rückwärts-Elli hieß so, weil sie immer rückwärts lief, meistens ohne sich umzuschauen, was natürlich an Straßenkreuzungen eine große Gefahr war. Schwungrad Lene hatte einen ausufernden Schritt. Trotz ihrer kurzen Beine und ihrer Gebrechlichkeit glitt sie mit rudernden Armbewegungen übers Pflaster wie ein Dampfer auf dem Mississippi. Vielleicht trugen all die wunderlichen Alten von Kasbergen etwas in sich. Seit jener Nacht, in der ihre Stadt in Schutt und Asche gelegt worden war. Vielleicht waren sie einfach so wunderlich, weil sie anderes erlebt hatten als wir. Etwas, wovon wir Nachgeborenen nichts ahnten. Oder sie waren nur in unseren Augen wunderlich, weil sie alt waren. Es wurde nicht gefragt, man ließ sie einfach laufen, die wunderlichen Alten. Weißes Haar zu haben, schien zu bedeuten, dass man seltsam wurde, dass man Abschied nahm von dieser Welt, um in seiner eigenen zu leben. Die Alten waren in eine maschinenbetriebene Stadt hineingeboren worden, als das Land noch ein anderes war. Ihre Kinder waren in Kellern zur Welt gekommen, während draußen Bomben fielen. Und wir, die bisher Letzten, nannten eine zusammengezimmerte Stadt Heimat, von der jeder Auswärtige sagte, er sei schon mal durchgefahren und sie haben eine schöne Umgebung. Der Häuptling, Emil Uhlig, war mein Opa. Er ging den ganzen Tag spazieren, anders als die alten Menschen von Kasbergen. Die gingen kaum aus ihrem Viertel heraus. Aber der Häuptling schaffte es schon mal bis nach Gablenz mit der Straßenbahn aus Holz, die die Kasberg-Auffahrt hinauf und hinunter quietschte und von und nach dort längs über die Weststraße, die den Berg durchschnitt. Die Straßenbahn war des Häuptlings Verbindung zur Welt, was bei uns in die Stadt gehen hieß. Kam er nach Hause, dann war er zu hören, bevor man ihn sah. Sein Schlüsselbund flog auf die Flurkommode, rutschte von da auf den Boden, wo es liegen blieb, bis der Häuptling es aufhob, um wieder rauszugehen. Meine Großmutter hieß Elli, war aber nicht die Rückwärts-Elli, sondern der Minister. Meine Mutter Rosemarie hingegen hieß nur deine Mutter. Einmal sagte der Minister, frag mal deine Mutter, ob sie Huckleberry Finn kennt. Mir den Namen bis nach Hause zu merken, fiel mir schwer. Den Sinn der Frage meiner Oma zu verstehen, versuchte ich gar nicht erst. Was die Großen sagten, hatte ich nicht zu kommentieren. Und das durchwachsene Lächeln meiner Mutter danach sprach Bände, in denen ich nicht lesen wollte. Der Minister sagte noch andere komische Sachen. Rauche nie im Bett, denn die Asche, die herunterfällt, könnte deine eigene sein. Und Im Leben einer Frau gibt es immer zwei Männer. Den sie geheiratet hat und den sie nicht geheiratet hat. Im Leben einer jeden Familie schien es auch zwei Wahrheiten zu geben. Die, die man sich erzählte und die, die man sich nicht erzählte. Irgendwas verbargen sie alle. Meine Familie war eine einzige Verschwörung, in die ich nicht eingeweiht war. Kennst du den Mann dort am Zaun? Fragte mich die schönste Klassenlehrerin der Welt. Der Mann am Zaun unseres Schulhofes trug ein hochgeschlossenes weißes Hemd ohne Binder, darüber ein gestreiftes Jackett zu einer weiten Hose und winkte freudig, als er sah, dass ich ihn sah. Ja, sagte ich zu meiner Klassenlehrerin, das ist der Häuptling. Frau Sassi schaute mich ratlos an. Ist das ein Verwandter von dir? Ja, das ist mein Opa, der Vater von meiner Mutti. Die haben sich gestritten, weil der mit mir auf den Schlitten gegen einen Pfosten geknallt und meine Zähne, ich schob zwei Finger zwischen meine Lippen und wollte meiner Lieblingslehrerin gerade etwas Mitleid abbringen, als sie bereits zum Zaun lief und ich allein da stand wie ein Pferd vor der Schlächterei Franklin Hofmann. Ich sah die beiden reden, dann kamen sie zurück. Dein Opa möchte dich abholen. Nun hast du dich aber gerade für den Ordnungsdienst im Hort angemeldet. Es wäre schön, wenn du dir das in Zukunft vorher überlegen würdest, mein Fräulein. Jetzt muss ein anderer aus der Klasse den Dienst übernehmen. Das waren ganz schön viele strenge Worte, die mein mangelndes Pflichtbewusstsein beschrieben und meine Zukunft in ein Dunkel rissen. Ich ging meinen Schulweg immer allein. Der Häuptling dachte wohl, ich wäre noch im Kindergarten und er mit dem Abholen dran. Auf Wiedersehen, Frau Sassi. Auf Wiedersehen, mein Fräulein, und denk mal drüber nach. Schuldbewusst schlich ich davon, nahm Turnbeutel und Schulranzen vom Haken und trat vor das Schulportal, wo mich der Häuptling in die Arme nahm, ein paar Drehungen vollführte und mich schließlich wieder absetzte. Heute, sagte er, besuch mir mal deine Mutter auf der Arbeit. Meine Mutter ging gerne zur Arbeit in ihren Textilbetrieb. Ein paar ihrer geschiedenen Freundinnen arbeiteten auch dort. Wahrscheinlich ging sie vor allem deshalb so gerne dahin, weil sie sich so auch tagsüber sehen und quatschen und lachen und Kaffee trinken konnten. Die Viratex, das war der Textilbetrieb, lag unten im Tal am Bahnhof, hatte den Artikel die wie die Wismut, war aber kein Staat im Staat, was man sich wiederum von der Wismut erzählte. Mein Vater, sagte mein Großvater, was also dein Urgroßvater ist, der marschierte jeden Tag von Klein-Olbersdorf zu Esches Strumpfwarenfabrik nach Kassbergen. Sein Auto nahm er nur für die Ausfahrten am Sonntag. Er wollte nicht, dass die anderen Arbeiter neidisch würden. Reichtum zeigt man nämlich nicht durch Güter. Reichtum zeigt man durch Haltung. Das kannst du dir schon mal merken. Mein Großvater musste ein sehr reicher Mann sein, so aufrecht wie er ging. Und hätte es Esche nicht gegeben, fuhr er fort, gäbe es heute keine Viratex und deine Mutter würde im Gemüseladen stehen und verschrumpelte Kartoffeln verkaufen. Als wir aus der Straßenbahn stiegen, zeigte der Häuptling auf den Bahnhof. Früher, mein Kind, fuhren die Züge von Dresden nach München noch hier durch und ganz dicht vorbei an der Weltfirma deines Urgroßvaters. So manche der reisenden Damen war eine glühende Anhängerin von Esches Gloria Strumpf. Auf dem Schienenweg nach München erspähte sie aus dem Zugfenster den Ort der Herstellung ihres Bekleidungsstückes. Ich traute mich nicht zu fragen, ob es immer so war, dass einem der Betrieb gehörte, in dem man arbeitete. Vielleicht war das eine frühe Form des Volkseigentums, von der mir der Häuptling so oft erzählte. Seiner Meinung nach war eigentlich auch die Sternmühle in Klein-Olbersdorf Familienbesitz, weil er als junger Mann dort gekellnert und zum Umsatz beigetragen hatte. Nur das Wörtchen eigentlich, dass er in jede Beschreibung unserer familiären Besitzverhältnisse einflocht, ließ mich zögern, damit anzugeben. Außerdem würde man mich nicht bei den jungen Pionieren aufnehmen, wenn wir tatsächlich Kapitalisten waren. Durch ein großes Portal betraten wir den dunklen Korridor der Viratex. Zwischen holzgetäfelten Wänden hing Kaffeeduft. Der Marmorboden sah aus wie frisch poliert. Frauen in hübschen Kleidern liefen geschäftig mit Papieren von Tür zu Tür oder balancierten ein Tablett mit Kaffeekännchen und Tasse in der Hand. Mein Opa lief einen halben Meter vor mir, die Hände hinter dem Rücken wie ein kapitalistischer Fabrikbesitzer, der seine sich schindenden Arbeiter überwachte. Im Unterschied zu einer Textilfabrik standen in einem Textilbetrieb nur Schreibtische. Die einzigen Textilien, die es dort gab, wurden getragen oder waren in Schaukästen ausgestellt. Ich lugte in jedes einzelne Büro. Der Häuptling schritt weiter voran. Erst als ich, ach du lieber Gott, mein Vater, aus einem Büro hörte, wusste ich, wir hatten meine Mutter gefunden. Vom Vorzimmer ging es durch eine gepolsterte Tür in ein großes Büro mit dunklen Wohnzimmermöbeln. Meine Mutter saß am Schreibtisch, auf der anderen Seite ein Mann, mit dem sie gerade ein Glas Cognac trank. Er sah aus wie Professor Dr. Dr. Date, der Direktor des Berliner Tierparks, den ich aus dem Fernsehen kannte. Mein Großvater stand da, die Fäuste in die Hüfte gestemmt und schaute sich um, als inspiziere er sein künftiges Büro und registriere alle zu behebenden Mängel. Das ist der Chef von deiner Mutter, sagte der Häuptling und winkte mich heran wie an einen Käfig, in dem ein besonders seltenes Exemplar einer Papageienspezies zu sehen war. Treten Sie doch ein, sagte der Mann am Schreibtisch höflich, obwohl wir beide schon drin waren. Links und rechts von meiner Mutter, die sich eine Hand vors Gesicht hielt und immer tiefer in ihrem Sessel versank. Guten Tag, Mutti. Meine Mutter versuchte, sich zu freuen, aber es gelang ihr nicht. Sie stellte ihr Glas ab, sagte, Entschuldigung, zu dem Mann am Schreibtisch und schob den Häuptling und mich in das Vorzimmer, wo sie schnell die gepolsterte Tür hinter sich schloss. Mir war klar, warum sie so verärgert war. Immerhin war mein Urgroßvater aus Klein-Olbersdorf der Inhaber einer Strumpfdynastie gewesen und meine Mutter wurde hier mit dem entsprechenden Respekt behandelt. Sie musste ihrem Chef keinen Kaffee bringen, sondern durfte Cognac mit ihm trinken. Und nun kamen wir einfach so zu ihr ins Büro und sahen aus wie ganz normale Menschen. Hinter dem Schreibtisch meiner Mutter entdeckte ich an der Wand meine selbstgebastelte Blume der Weltfestspiele. Ich hatte die Blütenblätter mit einem Zirkel gezogen und dann mit Buntstiften ausgemalt. Man sah natürlich, dass ich das nicht freihändig gezeichnet hatte, aber für meine Mutter hatte die Zeichnung offenbar einen Wert. Sie hatte sie mit Stecknadeln auf die Tapete gesteckt. Ich bekam Gänsehaut, als ich das Blatt da so hängen sah und rückte das Bild gerade, was meine Mutter mit einem Kichern quittierte. Zum Glück hatte sie wieder etwas bessere Laune, während der Häuptling nun ihr Büro gründlich auf Mängel inspizierte. Neben die Weltfestspielblume steckte ich eine rote Nelke aus sehr dünnem Buntpapier, das bei jeder Berührung knisterte. Die Miene meiner Mutter hellte sich noch mehr auf. Die ist aber schön. Ja, habe ich in der Schule gebastelt, sagte ich. Du kannst dich am 1. Mai damit schmücken. Vielleicht war meiner Mutter der Cognac nicht bekommen, denn ganz plötzlich bekam sie einen komischen Zug um den Mund. Oder sie kannte noch nicht die ganze Geschichte. Also erzählte ich sie ihr. Mutti, die Demonstration am 1. Mai führt doch an unserem Opernhaus vorbei. Und dort hat Ernst Thälmann zu den Arbeitern gesprochen. Dabei stand er auf der kleinen Plattform auf dem Dach. So konnten ihn alle gut sehen und vor allem hören. Einer konnte ihn besonders gut sehen. Das war der Attentäter. Ernst Thälmann trug an diesem 1. Mai eine weiße Nelke im Knopfloch. Der Attentäter schoss genau darüber. Das Blut floss über die Nelke und färbte sie rot. Die Nelke war getränkt vom Blut unseres Arbeiterführers und deshalb müssen alle Werktätigen am Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse die rote Nelke tragen. So, sagte meine Mutter. Naja, vielleicht hatte ich da auch was verwechselt. Vielleicht war meine Mutter von der Idee nicht so begeistert wie ich, weil sie mir die abenteuerliche Geschichte mit Ernst Zehlmann nicht abnahm. Meine Mutter ging am 1. Mai sowieso immer nur zur Demonstration, weil sie an dem Tag nicht arbeiten musste und danach mit ihren geschiedenen Freundinnen einen Sekt im Café Moskau trinken konnte. Mein Vater ging gleich gar nicht zur Mai-Demonstration. Pah, sagte er immer, diese Bonzen-Polonaise kann von mir aus bis nach Warschau ziehen. Mich kriegt da keiner hin. Am Ende trifft man da noch jemanden, der einen kennt. Warum mein Vater da keinen treffen wollte, meine Mutter aber hinging, um mit ihren Mädels einen zu heben, hatte wahrscheinlich mit den Gegensätzen zu tun, die sich anzogen. Das Büro meiner Mutter war gemütlich eingerichtet. Mit meinem Großvater auf einem Stuhl am Fenster sah es sogar aus wie ein Wohnzimmer. Gerahmte Bilder mit schönen Frauen in Blumenkleidern an der Wand, ein Strauß Strohblumen auf dem Tisch neben der Schreibmaschine, ein Tablett mit Kaffeekännchen, Tassen und Untertassen auf einem Beistelltisch, ein Radio im Regal, aus dem leise Schlagermusik klang, und dazwischen meine Mutter mit rosigen Wangen. Die gepolsterte Tür wurde leise geöffnet. Der Mann, der aussah wie ein Tierparkdirektor, steckte den Kopf durch den Türspalt. »Dürfte ich Sie zum Diktat bitten, Frau Umlauf?« Meine Mutter sprang auf. »Ja, natürlich!« und wandte sich erst dem Häuptling, dann mir zu wie Fremden. »Ihr müsst jetzt wieder gehen, bitte. Wir müssen hier weitermachen.« Ihr Chef hatte sich mittlerweile breitbeinig vor der Blume der Weltfestspiele aufgebaut. Vorsichtig strich er über die Knisternelke daneben. »Sehr schön, liebe Frau Umlauf, Sie haben eine wirklich begabte Tochter.« Endlich konnte meine Mutter mal wirklich stolz auf mich sein. Und was sie noch gar nicht wusste, gab ich sogleich zum Besten. Mit meinen Zeichnungen und selbstgebastelten Blumen gelang mir nämlich noch viel mehr, als nur ihr Büro zu schmücken. »Wissen Sie, Herr Direktor, in der Schule machen wir gerade eine Unterschriftensammlung für die Befreiung aller eingekerkerter Freiheitskämpfer der Welt.« Jeden Abend hörte ich beim Einschlafen das Rasseln der Ketten an ihren Armen und Beinen. »Und ich habe die Liste einstecken. Möchten Sie auch unterschreiben?« Ich zog den Zettel aus dem Schulranzen und hätte ihn am liebsten sofort wieder reingestopft. Eine Unterschrift darauf hatte ich nämlich gefälscht, fiel mir ein. Wenn das unser ABV herausfände, käme ich auch ins Gefängnis. Und als schäbige Betrügerin hätte mich wahrscheinlich niemand freigekämpft. Meine Großmutter, der Minister, hatte sich geweigert zu unterschreiben, weil ihren Bruder nach dem Krieg auch niemand aus der Gefangenschaft befreit hatte. Dummerweise bekam nun meine Mutter die Liste als erste in die Hand. Sie schüttelte den Kopf, als sie Omas Namen in krakeliger Schrift las, die sie als meine Schrift erkannte. »Na, aber Ulrike, du bist mir eine.« »Ja, Mutti, es ist doch für die Sache.« Den Chef meiner Mutter schien das sehr zu amüsieren. »Die Kleine überzeugte«, sagte er belustigt. Als er dann auch noch meinen Kopf tätschelte, war ich enttäuscht. Er hätte mich Kämpferin nennen können. Das andere Wort hörte ich immer nur, wenn mein Vater von einem als einem ganz Überzeugten sprach. Der Rest der Person kam dabei überhaupt nicht gut weg. Die Erwachsenen wussten wirklich gar nichts davon, was wir Kinder leisteten. »Hören Sie mal, schon im Kindergarten haben wir Angela Davis aus dem imperialistischen Joch in Amerika befreit und als nächstes befreien wir Luis Corvalan aus den Fängen der kriegtreibenden Militärjunta in Chile.« Mein Großvater rief »Venceremos« und erhob sich ächzend vom Stuhl, um zu gehen. »Ja, natürlich unterschreibe ich«, sagte der Chef meiner Mutter und setzte seinen Namen auf die Liste. Bereits zweimal im Leben hatte ich mich selbstlos für die Unterdrückten dieser Welt eingesetzt, hatte Blumen gebastelt und Unterschriften gesammelt, woraufhin menschenverachtende Systeme gar nicht anders konnten, als unseren Forderungen nachzugeben. Und nun stand sogar ein Betriebsdirektor auf meiner Unterschriftenliste. Es würde nicht mehr lange dauern, bis auch Luis Corvalan und seine Kompatrioten weltweit wieder zu ihren Familien zurückkehren könnten. Vielen Dank.